Jo, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich muss ja gestehen, dass ich kein Fan zeitgenössischer Weihnachtsmusik bin. Meistens ist mir das alles zu kitschig und zu gewollt, fröhlich, irgendwie zu Haiti-Tai. So. Irgendwie so das Äquivalent oder musikalischer Kunstschnee-Ringelpiez mit anfassen. So würde ich das aus meiner Sicht so sagen, so Weihnachts-Pop-Songs. Wirklich nicht mein Ding. Und ausgerechnet von solchen Songs handelt nun also unsere Adventspredigt-Serie. Na super. Meine Frau sagt ja immer, ich könnte doch mal selber sowas wie Last Christmas schreiben. Oder Jingle Bells. Dann hätten wir ausgesorgt. Demnächst kommt sie noch auf die Idee, ich soll mit Fukuhila-Frisur und so Freundschaftsbändchen irgendwo auftreten. Naja, dann doch lieber darüber predigen. Und immerhin habe ich mit Driving Home for Christmas von Chris Rea tatsächlich einen der erträglicheren Weihnachts-Pop-Songs ergattert. Wir haben ihn ja zum Einstieg gehört und ihr habt das echt toll gemacht. Im 9.15 Uhr Gottesdienst haben wir richtig das YouTube-Video gesehen, so mit so einer 70er Jahre Schleimer. Es war viel besser, wie ihr das gemacht habt. Naja, und irgendwie ist es ja auch eine hübsche Idee, einen Song darüber zu schreiben, wie jemand an Weihnachten im Auto sitzt, nach Hause fährt und sich darauf freut, all die Menschen, die ihm etwas bedeuten, wiederzusehen. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. And it's been so long, but I will be there. Es ist so lange her, aber ich werde ankommen. Und schließlich fängt er im Auto an, dieses Lied dann zu singen. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Song in genau so einer Situation entstanden ist. Chris Rea sitzt hinterm Steuer, um an Weihnachten zu seinen Lieben zu fahren. Und um sich die Zeit zu vertreiben, singt er so vor sich hin. Und als er schließlich zu Hause ankommt, ist der Song fertig und er Multimillionär. Vielleicht sollte ich ein Weihnachtslied darüber schreiben, wie ich versuche, eine Predigt über ein Weihnachtslied zu halten. Ich stehe hier auf der Kanzel und sehe in die Gesichter. Sie erwarten schöne Worte. Doch ich denk an die Lichter auf dem Tannenbaum. Oh, Tannenbaum, wie schön. Naja, vielleicht sollte ich mich doch besser aufs Predigen konzentrieren, was? Aber ihr seid gut, ihr lacht wenigstens. Vorhin haben die mich ziemlich verrecken lassen. Also zurück zum Song. Leider gibt er tatsächlich nicht viel mehr her, als dass da einer nach Hause fährt und sich darauf freut, seine Lieben wiederzusehen. Um mehr geht's da nicht. Der Song lebt von diesem einen Gedanken. Das Gefühl von Familie und Menschen, die man liebt, von Heimat und Zuhause mit Weihnachten in Verbindung zu bringen. Aber wenn man eigentlich so drüber nachdenkt, ist das doch eigentlich der perfekte Weihnachtssong, oder? Denn das ist es doch, was heute hauptsächlich in Weihnachten gesehen wird. Ein Familienfest. Sicher, so ein bisschen religiöser Zuckerguss gehört schon dazu. Aber das, worum es wirklich geht, ist als Familie zusammenzukommen und sich Zeit füreinander zu nehmen. Es sich einmal im Jahr mal wieder so richtig schön zu machen, miteinander zu machen. Und miteinander zur Ruhe zu kommen, sodass spürbar wird, wie wichtig man einander ist. Und dann kommt Weihnachten und alle sind gestresst. Versuchen verzweifelt, die letzten Besorgungen zu machen, um dann endlich einträchtig zusammenzukommen. Was sich nicht selten als Eiertanz entpuppt, weil all die passiven Aggressionen, die sich das ganze Jahr unter der Oberfläche aufgestaut haben, drohen hervorzubrechen. Und meistens ist mindestens einer irgendwann furchtbar frustriert, weil er sich das alles irgendwie ganz anders vorgestellt hat. Oder genervt, weil man plötzlich wieder weiß, warum man den Rest des Jahres so selten nach Hause fährt. Und müsst ihr Kinder schon wieder an euren Handys rumfummeln, jetzt wo wir einmal im Jahr so schön zusammensitzen? Wir alle kennen die Weihnachtskarikaturen von Badesalz oder Loriot. Früher war mehr Lametta. Und lachen darüber. Weil wir wissen, dass sie wahr sind. Auch wahr sind. Denn das, worüber Chris Rea singt, halten wir für genauso wahr. In dem Song benutzt er an einer Stelle den Begriff Holy Ground. Heiliger Boden. Und das ist es. Heimat, Familie, Zuhause. Das ist heiliger Boden. Und da kann unser Weihnachten noch so brüchig sein. Oder Familienfeste sich als verlogene Heuchelorgien erweisen. Tief, tief in uns drin sehen wir uns nach Ankommen, aufgenommen sein. Uns zugehörig zu wissen. Gewollt und geschätzt, geachtet und geliebt. Kurz, nach einem Zuhause. Und anscheinend hat Weihnachten, wie kein anderes Fest sonst, die Fähigkeit, in uns die Sehnsucht nach diesem heiligen Boden zu wecken und genauso die Diskrepanzen herauszuschälen, in denen wir diesbezüglich leben. Zu keiner anderen Zeit im Jahr begehen mehr Menschen Selbstmord als an Weihnachten. Zu keiner anderen Zeit. Es ist absurd. Chris Rea hat recht. Und genauso die Karikaturen, die ihn höhnisch verlachen. Aber der Mythos von Weihnachten als idyllisches Familienfest hält sich trotzdem wacker. Und kommt, sind wir mal ehrlich, alle Jahre wieder. Und das ist witzig, denn die biblische Weihnachtserzählung, die diesen Mythos ja immerhin begründet, ist alles andere als eine besinnliche Familiengeschichte. Ja, es geht darin um eine Familie. Aber als Idyll ist diese wohl kaum zu beschreiben. In der einen Weihnachtserzählung findet die Familie keine Unterkunft. Sie ist so arm, dass das Kind in einem Stall das Licht der Welt erblicken muss. In der anderen Erzählung heißt es, dass die junge Familie schon kurz nach der Geburt vor den Reichen und Mächtigen um ihr Leben fürchten muss und außer Landes fliehen muss. Also das ist alles Mögliche, aber kein besinnliches, weihnachtliches Familienidyll. Der Clou der biblischen Weihnachtserzählung ist weder, dass es besonders besinnlich oder friedlich zugegangen, noch dass die Familie als solches aufs Podest gestellt worden wäre. Der Clou ist, dass der Erlöser geboren wird. Und zwar mitten hinein in die Unerlöstheit des Lebens, in die Armut, in die Flucht, in die Todesangst. Mitten in das hinein, wovon man sich Erlösung ersehnt. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie es dazu gekommen ist, dass sich Weihnachten vom religiösen Fest des Erlösers zu einem Fest der Familie gewandelt hat. Zum einen hat das sicherlich wirtschaftliche Gründe. Familie lässt sich einfacher monetarisieren als religiöse Gefühle. Und wahrscheinlich fallen euch auch noch jede Menge soziale oder politische oder historische Gründe ein. Aber wenn der Mythos von einem anderen überlagert oder gar abgelöst wird, dann kann man ruhig ein bisschen tiefer schürfen, finde ich. Kapitalistisches Kalkül als Hauptbegründung greift mir da ein bisschen zu kurz. Mythen sind ja immer auch Symbole, die etwas Größeres für uns fassbar machen wollen. Und den Familienmythos an Weihnachten hochleben zu lassen, kommt ja nicht von ungefähr. Mit der Industrialisierung hat sich die westliche Welt auch hochgradig individualisiert. Das ging ja auch gar nicht anders. Wo man früher im gleichen Dorf lebte und arbeitete, mit denselben Menschen, die man schon seit seiner Geburt kannte, fährt man heute eine Stunde zur Arbeit, setzt sich in kleine graue Kästen, spricht in noch kleinere graue Kästen und fährt dann wieder eine Stunde nach Hause. Meistens spricht man auf dem Weg mit niemandem. Wenn es auf der Arbeit zu sozialen Kontakten oder gar Freundschaften kommt, muss man sich ins Auto setzen, um sich nach Feierabend, wenn Zeit ist, zu besuchen. Wir wechseln den Wohnort öfter als zu irgendeiner anderen Zeit in der menschlichen Geschichte. Wir kommunizieren mit Menschen auf der ganzen Welt, online, aber immer weniger face-to-face. Nichts dagegen, das hat seine Vorteile, aber natürlich auch seine Nachteile. Natürliche Gemeinschaften wie das Dorf oder die direkte Nachbarschaft existieren immer weniger. Das ist alles nicht schlimm, sondern eben so, wie sich die Welt entwickelt hat. Aber dadurch wechseln unsere sozialen Bezüge auch viel häufiger. Man spricht ja gerne von der Familie als der Keimzelle der Gesellschaft. Aber das ist natürlich schon lange nicht mehr so. Zwischen 40% und 50% aller deutschen Ehen werden wieder geschieden. Und in über einem Drittel der Haushalte wohnen inzwischen Singles. Wie gesagt, ich will das nicht verteufeln, darum geht es mir überhaupt nicht. Die Welt hat sich weitergedreht. Und viele dieser Entwicklungen sind einfach Folgen des Fortschritts und einer gesellschaftlichen Entwicklung. Aber dadurch müssen Worte wie Zuhause oder Heimat oder Freundeskreis oder Gemeinschaft heute auch formbarer sein als jemals zuvor. Und sind damit natürlich auch brüchiger geworden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wundert sich tatsächlich noch jemand darüber, dass in einer Welt, die seit über 200 Jahren von zunehmenden Vereinzelungsprozessen geprägt ist, der Weihnachtsmythos vom Familienmythos abgelöst wurde? Also ich mich nicht. Weihnachten ist das Fest der Sehnsucht nach Erlösung. Das war es schon immer. Zur Zeit Jesu sehnte man sich nach Rettung aus den Fesseln der Armut und der Willkür der Mächtigen. Und so sprechen die Weihnachtsgeschichten in der Bibel auch in diese Situation. Heute sehen wir uns nach Erlösung aus unserer wachsenden Bindungsunfähigkeit und Vereinsamung und Heimatlosigkeit. Und da das symbolische Gesicht von Zuhause seit jeher die Familie ist, trägt das Weihnachtsfest heute natürlich das Gesicht der Familie. Und ich finde das richtig. Christen schimpfen ja gerne darüber, dass es beim Weihnachten nicht mehr um das Eigentliche ginge. Und damit meinen sie, dass ihnen zu wenig an die Geburt von Jesus Christus gedacht würde und es nur noch um Kitsch und Kommerz und heimelige Gefühle gehe. Ich halte diese Kritik für zu kurz gedacht. Und oberflächlich. Und für nicht besonders christlich. Und ich gebe zu, dass ich sie früher gerne selber angebracht habe. Aber als ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, diese Kritik zäumt das Pferd vom religiösen Bekenntnis her auf. Aber Weihnachten ist doch gerade das Hineintreten des Erlösers in die echte Welt, in deren echte Probleme und Nöte, losgelöst von dem, woran irgendwer glaubt. Jesus Christus wird geboren und niemand weiß, wer er ist. Dass heute in einem Fest wie Weihnachten vor allem die Familie gesehen wird, macht doch immerhin deutlich, dass unsere symbolische Intuition nach wie vor funktioniert. Wir wissen, wonach wir uns sehnen, was fehlt was schiefläuft, wo es hapert, wo wir feststecken, kurz, wo wir Erlösung brauchen. Und auf der Ebene des Symbols beantworten wir das, indem wir Weihnachten als Fest der Familie deuten und feiern und darin unsere ganze Sehnsucht hineinprojizieren. Für mich macht das komplett Sinn. Ich will die Botschaft von der Geburt von Jesus Christus nicht aus Weihnachten herausstreichen. Keine Angst. Ich denke nur, dass Weihnachten als Familienfest eben auch eine adäquate Übersetzung von dem ist, worum es bei Weihnachten eben auch geht. Um unsere Sehnsucht nach Erlösung. Wenn Chris Rea in seinem Auto sitzt und sich auf seine Lieben zu Hause freut, mit denen er Weihnachten feiern will, und das als Holy Ground bezeichnet, ist das also schon mal eine ganze Menge. Jedenfalls mehr als bloßes Weihnachtsgedudel. Da drückt sich ganz schön viel drin aus. Okay, aber wie wird das praktisch? Ich möchte jetzt gerne mit Jesus zusammen noch einen Schritt weitergehen. Denn so sehr ich gerade auch unsere Familiensehnsucht als symbolischen Ausdruck unserer Erlösungsbedürftigkeit gefeiert habe, würde ich mir doch etwas schäbig vorkommen, wenn ich nicht auch dazu sage, dass Jesus selber nicht viel von Familie gehalten zu haben scheint. Ist wirklich so. In mehreren Situationen äußert er sich ziemlich kritisch zu dem Thema. Es gibt da zum Beispiel den bekannten Vers, in dem sich jemand Jesus anschließen möchte und ihn darum bittet, zuerst noch den eigenen Vater bestatten zu dürfen. Worauf ihm Jesus selten schroff antwortet: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Peng. Und dann gibt es in Markus 3 die Situation, wo es heißt, dass sich die Verwandten von Jesus auf den Weg machen, um ihn wieder zur Raison zu bringen. Weil sie denken, er ist verrückt geworden. Steht da wirklich. Und als sie schließlich vor dem Haus auftauchen, in dem sich Jesus befindet, lesen wir, und die Leute sprachen zu Jesus: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwester stehen draußen und fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen, und sprach: Siehe, das sind meine Mutter und meine Brüder und meine Schwester. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Da taucht also die gesamte Familie auf. Irgendwie so eine Art Weihnachtstreffen, könnte man vielleicht sagen. Nur, dass sie ihn in die Klapse stecken wollen. Und Jesus hat nichts Besseres zu tun, als seiner kompletten Familie zu entsagen und andere an deren Stelle zu setzen. Nicht gerade freundlich. Und das klingt nun auch gar nicht nach dem Hüter der christlichen Familie, der in konservativen Kreisen immer so gerne beschworen wird. Soweit ich weiß, sind sich die Ausleger hier ziemlich einig darin, dass es Jesus in seiner schroffen Ablehnung der Familie vor allem um das damalige patriarchale Familiensystem ging. Im ersten Beispiel ging es um jemanden, dem Jesus rät, sich aus der Fuchtel des Vaters zu befreien, indem er nicht noch aus dem Grab den Vater über ihn bestimmen lässt, sondern dessen Beerdigung anderen überlässt. Und im zweiten, wo die ganze Familie vor der Tür steht, fällt auf, dass er seine Jünger zwar Bruder und Schwester und Mutter nennt, aber keinen von ihnen Vater. Überhaupt ist der ganze Dienst von Jesus ja davon geprägt, von Gott als himmlischen Vater mit geradezu zärtlichen Worten zu schwärmen. Alles Antithesen zum antiken Vaterbegriff, der als absoluter Herrscher der Familie angesehen wurde, dem kritiklos Gehorsam zu leisten war. Jesus spricht von seinem himmlischen Vater, aber ganz anders als Abba, also als Papa, als einem Hirten, der sich auf die Suche nach einem einzelnen verlorenen Schaf macht und es dann auf der Schulter nach Hause trägt, wenn er es findet. Als jemanden, der die Sonne gerne über gute und böse Menschen aufgehen lässt. Und als jemand, dessen Barmherzigkeit wir uns zum Vorbild nehmen sollen. Und so weiter und so fort. Das könnte man jetzt lange fortführen. Diese Kritik am patriarchalen Vater- und Familienbild ist also ziemlich auffällig bei Jesus. Seinen Jüngern verbietet er sogar einmal, sich von irgendwem ehrfurchtsvoll Vater nennen zu lassen. Und in der Situation mit seiner vor der Tür wartenden Familie spart er eben auch aus, den Patriarchen irgendwie begrifflich wieder mit ins Boot zu holen, wenn es darum geht, wen er als seine Familie anerkennt. Jesus wollte hierarchiefreie Beziehungen auf Augenhöhe. Und folglich sprachen sich die ersten Christen konsequent als Brüder und Schwestern an. Als gleichberechtigte Kinder ihres himmlischen Abba. Streng genommen sagt Jesus also nicht der Familie im Allgemeinen ab, sondern definiert sie neu als einen Vertrauensraum, der an Jesus Gläubigen, in dem ohne Dominanz und nicht von oben nach unten, sondern auf Augenhöhe miteinander umgegangen werden soll. Einer Familie, in der Zuhause, Zugehörigkeit und Heimat nicht mehr durch Herrschaft verteilt würde. Wie es der Gunst des Patriarchen gefällt. Sondern zu der jeder, der möchte, dazugehören kann. So wie er ist. Und keiner ausgeschlossen wird. Eine Familie, in der es nicht nur die eine schräge Tante geben darf, die es ja in jeder Familie gibt, sondern in der alle schräge Tanten sein dürfen. Eine Familie, in der es egal ist, ob du Männer oder Frauen oder beides liebst, wie deine Hautfarbe ist oder dein Geschlecht, ob du das dritte Geschlecht hast, egal, ob du viel Geld hast oder wenig, egal, so wie du bist. Von daher passt hier Chris Rias Holy Ground doch wieder ziemlich gut. Ich glaube nicht, dass Jesus etwas gegen die normale Blutsfamilie hatte. Aber er wusste eben auch um deren Begrenzung. Ursprünglich war die Kirche also so ein familiärer Beziehungs- und Erfahrungsraum, als so ein familiärer Beziehungs- und Erfahrungsraum gedacht. Ja, leider ist sie dabei immer wieder dem patriarchalen Zeitgeist auf den Leim gegangen. Und ich glaube, das geht uns zum Teil bis heute noch so. Aber die Idee, die Jesus hat, die ist heute wichtiger denn je. Denn wie gesagt, gemeinsames Leben fällt uns modernen Menschen so schwer wie noch nie. Und der Familienmythos zu Weihnachten spricht doch Bände. Ob in der verklärten Driving Home for Christmas Version oder in dem höhnischen Gelächter zynischer Weihnachtskarikaturen. Ist egal. Sie meinen beide dasselbe. Wir sehnen uns alle nach zu Hause. Denn wir als Kirche spüren schmerzhaft, dass wir ebenfalls Teil dieser sich immer weiter vereinzelnden Welt sind. Natürlich. Wir fahren ja auch alle eine Stunde zur Arbeit und tocken in den grauen Kästen rum. Klar. Und ich will abends auch lieber meine Ruhe haben und Netflix gucken. Natürlich. Und deshalb brauchen wir Christen Weihnachten als Familienfest. damit es uns genauso an unsere Sehnsucht nach Zuhause und Familie und Heimat erinnert und diese wach hält. Vielleicht sollten wir wieder anfangen, uns gegenseitig als Schwestern und Brüder anzusprechen. Einfach um uns wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass wir einen himmlischen Vater haben, der uns alle miteinander verbindet. So richtig und nicht bloß am Sonntagmorgen. Aber hört das jetzt bitte nicht mit moralischem Unterton. Es gibt ja nichts Schlimmeres als erzwungene Gemeinschaft aus schlechtem Gewissen. Das braucht wirklich keiner. Das ist nicht mehr als ein ranzig gewordenes Zuhause. Bäh. Das braucht wirklich niemand. Hier in der Gemeinde erlauben wir uns zu üben. Und eine Übung ist keine Könnung. Wer übt, muss nicht können. Der muss das nicht am Ende auch auf den Tisch legen können. Sonst bräuchte er nicht mehr zu üben. Ich denke, in diesem Zusammenhang machen wir die besten Erfahrungen mit unseren Hauskreisen. Das sind Orte, wo sich 5 bis 10 Leute treffen und wo wir füreinander da sind. Einander ermutigen und zuhören. Gemeinsam Heimat einüben. Üben, beziehungsfähiger zu werden. Brüder und Schwestern auf Augenhöhe zu sein. Und wo wir im besten Fall Freunde finden. Bei uns im Hauskreis essen wir immer erst eine Stunde lang zusammen, bevor wir fromm werden. Damit wir nicht zu fromm werden, sondern einander genug Platz lassen. Und dann teilen wir unsere Gedanken und Zweifel zu einem Bibelabschnitt miteinander. Und am Schluss feiern wir jeden Hauskreisabendmahl und reichen uns das Brot mit den Worten: Christi Leib für dich gebrochen, du bist sein Leib. Damit wir es nicht vergessen, dass jeder dazugehört, zum Leib Gottes. Dass wir Teil dieser göttlichen Familie sind, dieses Erlösers, dessen Geburt wir nächste Woche feiern, weil Gott diese Welt nicht alleine lassen will. Wenn du Interesse an einem Hauskreis hier in der Andreasgemeinde hast, sprich Ina Bülles an. Die hilft dir weiter. Ich komme zum Ende. Driving Home for Christmas. Woran könntest du denken, wenn du den Song in der kommenden Woche hörst? Und du wirst ihn sicher hören. Im Radio oder im Kaufhaus. Irgendwo wirst du ihn hören. Zum Beispiel daran, dass die Sehnsucht nach Zuhause und Familie tatsächlich etwas ist, worum es bei Weihnachten geht. Und daran, wie Gott sich seine Familie vorstellt. Schwestern und Brüder, Augenhöhe. Jeder darf dabei sein. Und dann könntest du dir vornehmen, mitzumachen, Teil dieses Traums eines Zuhauses zu sein, dich mit uns hineinzuüben, ein Bruder, eine Schwester nach der anderen. Und der Friede Gottes, der echter, tiefer und realer ist, als es aller Kitsch unserer Weihnachtslieder je beschwören könnte, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus.